Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Gelassen älter werden. Heute begrüße ich Ingo Stoll. Hi Ingo, grüß dich.
Hallo Bertram.
Wir wollen heute über ein spannendes Thema sprechen, nämlich über das Thema Audiografie. Und darüber haben wir uns auch ein bisschen kennengelernt, Audiografie und Podcast. Und das ist quasi so die eine Begeisterung, glaube ich, die wir teilen. Die andere, die wir teilen, ist die Begeisterung für die Geschichte von Menschen. Du vor einem ganz anderen Hintergrund als ich. Genau, ich mehr sozusagen vor dem Hintergrund, dass ich Sozialpädagoge bin und du vor dem Hintergrund, dass du Audiograf bist. Und genau darüber wollen wir sprechen, dem wollen wir mal ein bisschen versuchen, auf die Spur zu gehen. Und du schreibst so ein spannendes Zitat auf der Homepage, weil die Frage ist ja, was hat das mit dem Älterwerden zu tun? Da schreibst du nämlich, Rente, Pension, Ruhestand, all diese Begriffe für die neue Lebensphase drücken nur unzureichend aus, was wir damit verbinden. Es ist ein Übergang, der uns gleichsam zur Ruhe kommen lässt und Energien für einen neuen Aufbruch mobilisiert. Ein Großteil unseres Lebens haben wir schon hinter uns, wenn wir diese Phase erreichen. In der Audiografie können wir dankbar zurückblicken und uns selbst neu orientieren. Was soll jetzt kommen? Was darf enden? Was wollen wir vielleicht weitergeben? Ja, und darum geht's. Was bleibt sozusagen von uns und wie können wir vielleicht unser Vermächtnis in Form einer Audiografie verewigen für unsere Angehörigen, für Freunde, Verwandte. Ja, darüber wollen wir sprechen. Und du bist der, so nennst du dich auch selber, der erste Audiograf in Deutschland. Und ich glaube, du hast auch diesen Begriff geprägt. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen darüber, wie bist du da überhaupt dazu gekommen? Was ist deine Geschichte sozusagen im Zusammenhang mit der Audiografie? Was sind deine biografischen Spuren sozusagen, die sich damit verbinden lassen?
Ja, also erstmal freut mich das wahnsinnig, dass wir das heute mal zum Thema machen dürfen. Denn in der Tat ist es so, wenn ich Menschen begegne und man kommt auf diese typische Frage, was machen Sie so? Und dann antworte ich bin Audiograf. Dann gibt es erstmal erstaunte Gesichter, aber auch ganz viel Neugier, weil natürlich niemand mit diesem Begriff verbinden kann, was ich damit verbinde, denn es ist tatsächlich neu, aber für mich drückt dieser Begriff Audiografie am besten aus, was ich mache und was mich bewegt. Und zu diesem Begriff bin ich mal gekommen über ein Gespräch, bei dem ich selber sagte, ich komme mir manchmal vor wie ein Audiograf, wie ein Fotograf zum Zuhören. Und das war tatsächlich das erste Mal und der erste Moment, bei dem dieser Begriff im Raum stand. Und er hat mich seitdem nicht mehr verlassen. Und was meine ich damit? Im Grunde ist es so, dass mich Fotografen faszinieren. Und zwar die Art und Weise, wie Porträts entstehen und auch wie vielseitig die sein können. Mhm. Es können Porträts von Menschen, deren Entwicklung über eine lange Zeit sein. Es können Momentaufnahmen und Schnappschüsse sein. Ich kann aber auch Landschaften porträtieren oder ganze kulturelle Gemeinschaften. Und ich bin kein visueller Mensch, ich bin ein auditiver Mensch. Ich erschließe mir tatsächlich die Welt über das Zuhören. Und das war schon immer so, das war schon als Kind so. Ich habe vor den Boxen, den Standboxen der Stereoanlage meiner Eltern stundenlang mit dem Kissen auf dem Boden gelegen und habe Radio gehört und zugehört. Und dann natürlich auch selber damit rumgespielt und das gemacht mit Kassetten und so weiter. Und im Grunde nehme ich diese intuitive Begeisterung für das Zuhören und für das Erzählen von Geschichten aus der Kindheit mit den heutigen Möglichkeiten auf. Und als Audiograf heißt das, ich lasse Menschen ihre Lebensgeschichten erzählen oder das, was ihnen wichtig ist in bestimmten Kontexten. Zum Beispiel in der Phase des Übergangs in den Ruhestand. Daher stammt dieses Zitat, was du vorgelesen hast. Mhm. Und gebe ihnen den Raum, darüber zu sprechen. Und aus diesen Gesprächen, die ich dann begleiten dann, wo ich dann Zuhörender bin, geht es dann in die Verarbeitung und Audiografie erstellt aus den Gesprächen im Grunde private Hörbücher oder auch öffentliche Podcasts, die dann andere wiederum hören können. Das heißt, das sind Collagen, Lebenserzählungen und insofern macht die klassische Lebensaudiographie im Grunde eine alternative Tür auf für das sonst ja häufig aufgeschriebene Erzählen des eigenen Lebens als biografische Erzählung. Und das treibt mich. Und über das Podcasten bin ich im Grunde, ja, bin jetzt Ende 40, ein paar Jahrzehnte später wieder an die Quelle zurückgekehrt, wenn man so will.
Ja, total spannend. Und mir fällt dazu ein, was du sagst, dass quasi für mich sich dieser Begriff Audiographie sofort erschlossen habe. Ich habe den ja bei dir gelesen und dann gehört und dachte sofort, ja, das ist Biografie in Audio, vereinfacht gesagt. Mhm. Der ist natürlich viel mehr, dem wollen wir auch ein bisschen auf die Spur kommen. Und ich fand den so schlüssig, den Begriff Audiographie. Also der hat mich total angesprochen, positiv.
Ja, es ist interessant, weil es sich für mich ähnlich anfühlt. Ich habe aber ein inneres Bild dazu. Und das, was tatsächlich ein Großteil, na, wenn man so will, meiner auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit ist, ist den Menschen so ein inneres Bild von Audiographie zu geben. Wenn man das mal hat oder wenn man davon Dinge gehört hat oder sich so wie heute in dem Podcast mal ein bisschen hineinführen lässt in das Thema, dann ist es eigentlich total klar, ich möchte fast sagen natürlich. Mhm. Und das liegt für mich auch schlichtweg daran, dass wir im Grunde als Menschen immer schon, damals halt um die Feuerstelle herum, uns erzählt haben von Ereignissen, von Geschichten, von Erlebnissen oder einfach uns miteinander unterhalten haben über die ganz unterschiedlichen Aspekte von Leben und Begegnung. Und das ist viel natürlicher, als zum Beispiel die Dinge zu verschriftlichen. Und das weiß jeder, der vielleicht auch schon mal den Anlauf genommen hat, seine Biografie zu schreiben. Es gibt unglaublich viele unerzählte, weil angefangene und nicht beendete Biografien, die irgendwo in irgendwelchen Schubladen oder auf irgendwelchen Rechnern liegen und einfach nicht zu Ende geschrieben wurden. Und ich behaupte, viele davon wären heute für andere in der Familie verfügbar und hörbar, wenn sie einfach erzählt und aufgenommen wären und nicht der doch auch mit viel Selbstanspruch häufig verbundene Ansatz des "Ich schreibe meine meine Biografie" gewählt worden wäre.
Genau. Ja, das ist total spannend, weil bei mir verknüpft sich was innerlich zu dem, was du erzählst, nämlich, dass für mich ja, und deswegen bin ich auf Podcasten gekommen, das Erzählen eine total große Rolle spielt. Ich habe schon quasi von meiner Oma Märchen erzählt bekommen, die konnte 300 Märchen auswendig. Mein Vater war viele Jahre Märchenerzähler und hat mir jetzt einen richtigen, der ist vor Weihnachten gestorben und hat mir einen richtigen Schatz hinterlassen quasi von Märchen, die er quasi in seiner Art, die so zu erzählen, umgeschrieben hat. Und mich interessiert das Erzählen sozusagen daran, Geschichten erzählen. Und das kann man natürlich im Podcast oder in der Audiographie auch unheimlich gut. Und ich glaube, ein Anspruch von dir auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch quasi genau diesen Ursprüngen quasi im eigenen Leben in der Audiographie auf die Spur zu kommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass genau deswegen auch Menschen zu dir kommen mit der Idee, sie wollen ihre eigene Geschichte erzählen.
Ja, das ist so. Und das sind die Dinge, die mich eigentlich am meisten freuen und wo ich auch merke, dass bei mir die allergrößte Energie dahinter sitzt. Also quasi so ein bisschen, ich will das nicht so pathetisch klingen lassen, aber es ist, glaube ich, meine Berufung. Ja, und das bringt zwei Dinge zusammen, die für mich beide einen unglaublichen Mehrwert haben, und zwar das Zuhören und das Erzählen. Und wenn man das mal ein bisschen genauer betrachtet, und wir bleiben vielleicht tatsächlich bei der, na, ich würde sagen, bei der ursprünglichsten Form von Audiographie, also Lebensaudiographie, eine Audiobiografie, wo jemand aus seinem Leben erzählt. dann passieren zwei Dinge. Zum einen passiert etwas beim Erzählen und zum anderen passiert etwas beim Zuhören. Und die Audiografie hat auch diese zwei Phasen, weil es startet alles mit dem Erzählen. Und im Erzählen, in dem Fall im begleiteten Erzählen, man hat ja einen Dialogpartner, man hat einen Audiograf oder eine Audiografin ja vor sich. Das heißt, das ist eine ganz besondere Konstellation. Das ist jemand, der nicht zur Familie gehört, der nicht in aller Regel schon Teil des eigenen Lebens ist. Also könnte fast sagen, eine fremde Person. Mhm. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Aber ich habe jemanden, und das ist das, was ein Audiograf im Kern ausmacht, der neugierig und aufrecht und unglaublich präsent im Zuhören ist. Und was dann passiert, das hat sehr, sehr viele Facetten und ist immer anders und sehr individuell, weil es auch verknüpft ist mit dem Motiv. Also warum möchte denn jemand aus seinem Erlebtem und seinem Leben erzählen? Und by the way, das geht nicht nur retrospektiv. Es wird nicht nur bereits Erlebtes erzählt. Das Gespräch geht auch, du hast es bei dem Beispiel Audiografie im Übergang in den Ruhestand, ja, oder am Anfang des Ruhestands, erwähnt. Wir haben ja auch noch Erwartungen und Hoffnungen und Ideen für die Zukunft. Also es ist ja gleichzeitig ein integrativer Prozess, zurückzuschauen und damit auch ein Stück besser vielleicht sich selber zu erzählen, wer man geworden ist. Und gleichzeitig geht es darum, nach vorne zu gucken und Dinge auszusprechen, die erst noch werden dürfen. So, und all das passiert in einem begleiteten Gespräch und es passiert als Co-Kreation. Also ich als Audiograf habe ja einen Einfluss auf das Gespräch. Das ist keinesfalls so, dass man sich das vorstellen muss, da kommen 10 Fragen, die sind vorher schon bekannt und dann wird eigentlich nur noch aufgenommen, was dazu gesagt werden soll. Mhm. Nein, das sind, so wie unser Gespräch heute auch, das sind dynamische Prozesse. Alleine schon, indem ich vielleicht plötzlich eine Nachfrage zu etwas stelle und damit einen Fokus auf einen Aspekt lege, den der Erzählende für sich noch gar nicht betrachtet hat. Und plötzlich passieren so magische Momente, in denen eine Pause entsteht, weil man erstmal nachdenken muss über diese Frage, die man sich selber vielleicht noch gar nicht gestellt hat. Mhm. Und solche Momente passieren in der Audiografie und machen sie dann auch so wahnsinnig wertvoll, weil es eben nicht nur die Sammlung der Anekdoten ist, die man sich selber schon oft genug erzählt hat, sondern, und das ist das, was mich als Audiograf auch reizt, wir kommen natürlich auch mal so dahinter oder darunter, wenn man so will. Und die andere Geschichte ist dann, betrifft das Ergebnis. Also eine Audiografie entsteht in der Regel auch durch mehrere Gespräche, vielleicht 2, 3, 4 Treffen, bei denen man ja auch unterschiedlich drauf ist, sage ich mal, ja, bei denen man plötzlich vielleicht in der Zwischenzeit einen Gedanken gefunden hat als Nachklang aus dem letzten Gespräch und der beeinflusst plötzlich, wie das Gespräch beim nächsten Mal sich fokussiert und weitergeht. Also das sind auch so spannende innere Prozesse, finde ich, und die haben alleine schon den Wert. Und dann geht's ja darum, was aus diesem Ganzen gemacht wird. Also was ein Audiograf, eine Audiogräfin im Grunde so, naja, auch als künstlerischen Prozess daraus macht. Das hat dann auch zum Beispiel was mit Musik zu tun, mit der es kombiniert wird. Und daraus entsteht etwas Künstlerisches als Ausschnitt, als Collage. Und die kann ich demjenigen, mit dem ich gesprochen habe, selber wieder zur Verfügung stellen, aber eben auch die Person kann das für die eigenen Kinder nehmen oder für Freunde oder in welcher Intention auch immer die Audiografie entstanden ist. Und da passiert dann Magie beim Zuhören. Und da geht ganz viel über das, was du wahrscheinlich bei deinem Vater auch erlebt hast, nämlich über die Stimme. Es ist nicht nur wichtig, was erzählt wird, sondern vor allen Dingen, wie es erzählt wird. Ja? Und alle diese Aspekte, die hat eine niedergeschriebene Biografie nicht. Mhm. Das meine ich gar nicht als schlechter oder besser, sondern es ist einfach ein anderer Zugang. Und ich bekomme ganz häufig die Rückmeldung, dass vor allen Dingen die Tatsache, dass die Stimme nicht verloren geht, also nicht nur die Erzählung geht nicht verloren, sondern die individuelle Stimme für viele Menschen einen ganz, ganz hohen emotionalen Wert hat, den es zu bewahren gilt, und zwar im Grunde über Generationen.
Mhm. Mhm. Das ist total spannend, finde ich, was du erzählst, weil dadurch die Intensität des Prozesses deutlich wird. Und es wird ja deutlich, dass es mehrere Zeitebenen hat. Nämlich es hat quasi die Vergangenheit, es hat aber auch die Gegenwart, den Prozess, und es hat die Zukunft. Und das spielt ja bei der Biografie also eine extrem große Rolle, diese drei Zeitabschnitte sozusagen. Das finde ich total spannend, also diesen Aspekt. Und den anderen, den ich total spannend finde, ist dieser Aspekt der Stimme. Und vielleicht lass uns da noch mal drauf eingehen, nämlich, dass die Stimme ja bleibt. Gell? Ich habe auch märchenerzählende CDs von meinem Vater, die er aufgenommen hat. Und das gibt mir unheimlich ich würde fast sagen, wenn ich die anmache und mich hinsetze und ihn auf dem Kopfhörer habe, dann gibt es mir so ein heimliches Gefühl. Dann fühle ich mich plötzlich wieder so sicher, wie quasi der kleine Sohn, so will ich das mal beschreiben. Also es hat für mich einen unheimlichen Wert, dass ich ihn hören kann. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, wie deine Erfahrung da ist, auch und die Rückmeldung vielleicht auch von Menschen, mit denen du Audiografien machst, was da die Menschen einmal sagen, aber auch vielleicht die Angehörigen, wenn du das mitkriegst.
Mhm. Also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, wo man wieder einen differenzierten Blick auf Audiografie werfen sollte. Und zwar aus der Sicht des Erzählenden ist das anders als aus der Sicht der Empfangenden, möchte ich mal fast sagen, oder eben die das dann hören. Und bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe eine ganz persönliche Erfahrung, die letzten Endes auch quasi die Initialzündung für das Entdecken dieses Phänomens, dieser Möglichkeiten der Audiografie und auch des Begriffes war. Und zwar geht das zurück in das Jahr 2015. Bei mir war es nicht mein Vater, bei mir war es meine Mutter. Und zwar war sie zu diesem Zeitpunkt auf einer Palliativstation, weil sie Krebs hatte. Und es klar war, wir sind jetzt wirklich auf den allerletzten Metern gemeinsam. Und ich habe das damals sehr intensiv begleitet. Und wer sowas schon mal erlebt hat, der weiß auch, dass wenn man dann täglich zusammenkommt, da ist auch ganz viel Zeit. Mhm. Da ist aber auch teilweise ganz viel, das man dann zu strukturieren hat. Und ich habe meine Mutter damals, als sie da eben schon lag, habe ich sie irgendwann gefragt, ob sie Lust hätte, dass ich morgen, wenn ich wiederkomme, mal meine Podcasting-Sachen mitbringe, mein Mikrofon und meine Kopfhörer und ihr mal zeige, was ich da mache. Weil ich habe 2010 angefangen mit Podcasten und das war eine Sache einfach so aus Neugier, als Angebot, was wir da vielleicht nochmal machen können. Und da hat sie gesagt, ja klar, mach das. Und am nächsten Tag habe ich das alles mitgebracht und dann haben wir da bei ihr am Bett den Rechner aufgebaut und so ein Headset aufgesetzt und ich hatte das auch, so ähnlich wie wir jetzt hier auch sitzen. Und ja, dann da gab es keine Vorbereitung im Sinne von, wir reden jetzt über ihr Leben oder es entsteht ein klingender Nachlass oder so. Das war alles gar nicht Intention, sondern ja, wir haben einfach irgendwo angefangen. Und sie hat mir erzählt von einer Reise, die sie als junges Mädchen in ihren 20ern mit ihrer besten Freundin Hildegard unternommen hat nach Italien in den 60ern. So, und das war überhaupt nicht tiefgründig oder philosophisch oder wir haben uns nicht über die Frage unterhalten, was ist der Sinn des Lebens jetzt aus ihrer Sicht, sondern sie hat von dieser Geschichte erzählt. Das kam einfach aus ihr raus. Und ich habe das aufgenommen. Und sie ist dann kurze Zeit später verstorben. Und bei mir ist das so, ich habe diesen Mitschnitt, den ich da gemacht habe, seitdem noch nicht einmal angehört.
Mhm.
Dafür gibt's auch Gründe. Also ich glaube, das war einfach ein Stück weit noch zu nah dran. so. Aber ich weiß, dass mir ihre Stimme nie verloren gehen wird. Mhm. Und ich jederzeit, wenn die Zeit dafür reif ist oder ich ein bestimmtes Bedürfnis hätte, mich daran zu erinnern, dann hätte ich das. Und das macht für mich den Wert aus. Und im Grunde kann man sagen, dass dort 2015 im Grunde die erste audiografische Aufnahme entstanden ist bei mir. Ohne, dass ich das so benannt hätte, ohne, dass es eine Intention gab und ohne, dass es ja diese Ausgestaltung gibt, so wie ich das heute mache. Aber da hat es angefangen. Und jetzt könnte man differenzieren und sagen, ist das meiner Mutter bewusst gewesen damals? Mhm. Mit Sicherheit nicht. Wenn ich ihr gesagt hätte, ich möchte gerne deine Stimme bewahren für mich, ja, und für meinen Bruder oder für meine Kinder, ja, also das geht ja über Generationen, über meinen Horizont hinaus. Oh Gott, vielleicht wäre das dann damals ihr viel zu viel gewesen. Sie war überhaupt kein Mensch, der um sich einen großen Bohai gemacht hat. Ganz im Gegenteil, ja. Aber für mich war das damals, glaube ich, intuitiv schon klar. Das ist wichtig. Da ist was. Und demzufolge, glaube ich, ist das eine ganz persönliche Sache, was man da mit der Stimme verbindet oder auch welche Geschichten da erzählt werden. Aber das alleine macht schon was. Und was ich damit auch sagen will, ist, es ist eigentlich dafür erstmal total nebensächlich, wie vermeintlich anspruchsvoll der Inhalt der Gespräche ist.
Genau. Mhm. Mhm. Das erlebe ich auch so, wenn ich mich mit Biografien von Menschen beschäftige. Ich arbeite ja im Pflegekinderbereich und da spielt natürlich das Thema Biografie eine ganz große Rolle, sowohl für die Pflegekinder, aber auch für die Eltern dieser Pflegekinder, also die leiblichen Eltern meine ich in dem Fall. Und das sind ja oft Menschen, die auch sozusagen, wie soll ich das ausdrücken, ein bisschen einfacher auf ihr Leben und die Welt schauen. Und dennoch können die natürlich tolle Geschichten erzählen und können was dazu beitragen, deutlich zu machen, was ihre Schwierigkeit sozusagen war, dass es ihnen eben nicht gelungen ist, mit dem Pflegekind, also mit ihrem leiblichen Kind, wie soll ich sagen, das hinzukriegen, das zu erziehen und wie ambivalent die Gefühle dazu sind sozusagen. Das drücken die aus, aber eben, du hast vorhin gesagt, nicht auf so eine philosophische, tiefgründige Art, sondern mit einer ganz einfachen Art, wo aber deutlich wird, wie hoch die emotionale Beteiligung auch ist. Also die spüren sich sozusagen genauso und auch in der Stimme kommt die Emotion zum Ausdruck für mich, wenn die darüber erzählen.
Oh ja, also man kann ja wirklich Menschen strahlen hören. Also, wenn die Augen anfangen zu leuchten, dann macht das auch was mit der Stimme in solchen Momenten. Ja, wo wir wirklich plötzlich über Dinge reden, die uns im Leben begegnet sind, die uns faszinieren. Bleib nochmal bei der Situation, wir reden über 60 plus und wir reden über die Phase des Lebens, die dann nach der aktiven Berufslaufbahn kommt. Ja. Dann gibt es natürlich in der Rückschau Dinge, die uns einfach auch gelungen sind oder über die wir uns freuen oder wo wir Begegnungen hatten, die ganz besonders waren für uns. Und wenn wir das erzählen, dann leuchten die Augen und es leuchtet auch die Stimme. Und genauso geht's umgekehrt, wenn wir plötzlich merken, dass wir an einen Punkt kommen, bei dem wir emotional, ja, sehr schwierige Phasen hatten oder waren sehr intensiv. Das waren vielleicht schwierige Phasen des Lebens, ja, durch die wir durchgehen mussten. Wenn die Stimme so plötzlich versagt, ja, oder so brüchig wird, all das, dafür brauchen wir keine Bilder. Ich behaupte sogar, wenn ich mich darauf konzentriere, nur auf die Stimme zu lauschen, was wir oft verlernt haben in unserer stark visuell geprägten medialen Welt, dann habe ich keinen Verlust ohne das Bild. Ich habe einen Gewinn, weil ich in der Stimme plötzlich Dinge entdecke und weil ich in die Verbindung komme zu dem Menschen, der erzählt, auch wenn die nicht zur eigenen Familie gehören. Ja. Wir spüren das als Menschen. Wir haben über die Stimme ein ganz, ganz feines Gespür und können das auflösen. Und gerade wenn wir nicht abgelenkt sind von der Frage, ob die Frisur so ist oder so, ob mir der Pulli gefällt, ob der Mensch gerade komisch guckt oder nicht in meinem Empfinden, all diese Dinge, wenn wir das mal wegnehmen, dann bleibt eine Essenz. Und um die geht es. Und dann fangen wir wieder an, Zwischentöne zu hören. Oder ich höre das und merke plötzlich, oh, das berührt mich. Ja, und ich kann mich auch noch spüren als Zuhörer in dem Moment. Das sind alles Sachen, die natürlich für so auditive Menschen wie uns vielleicht ein bisschen natürlicher sind im Zugang. Und wie gesagt, es gibt kein besser oder schlechter so. Aber auch gerade uns mal wieder einzulassen auf Stimme und Erzählung, finde ich halt auch unglaublich wichtig. Ja? Und auch in der Frage, was wir so weitergeben, ne? So für die nächsten Generationen. Und ja, ich kann es immer nur wieder so sagen, die Biografie und das Erzählen aus dem eigenen Leben, das ist bei uns in Deutschland, ich würde mal fast sagen, überladen und schwierig besetzt. Also, weil wir das häufig mit so viel Anspruch verbinden. Oder weil wir aus einer Prägung kommen, wenn ich an meine Eltern oder auch Großelterngeneration denke, dann würde ich sofort sagen, es hat einen unglaublichen Wert, dass sie erzählen aus ihrem Leben. Sie selber würden das überhaupt aber verneinen. Ja, also ich habe ganz häufig, das ist ja nicht der therapeutische Kontext, ja, wenn es auf Biografie und Erzählung kommt, eher die Reaktion, dass die Menschen sagen, was habe ich denn schon zu erzählen? Ja, also ich? Nee. Und das tritt vor allen Dingen auf, wenn, ich sag mal so meine Generation, so um die 50, das in Form von einem Wunsch oder ein Geschenk an die eigene Elterngeneration ranträgt, die dann vielleicht 70 plus sind, ja, oder teilweise 80 plus, dann entstehen solche Gespräche. Für die Kinder ist völlig klar, was das für einen Wert hat, aber die Menschen, die erzählen, um die es eigentlich geht, die müssen erstmal einen eigenen Zugang dazu finden. Ja, und manchmal klappt das auch nicht, weil die Prägung so stark ist, dass man denkt, oh Gott, Biografie, das ist nur was für Prominente, ja, oder für große Staatsmänner oder für Leute, deren Buch ich irgendwo in der Ecke Biografien entdeckt habe, weil wir da auch als Deutsche so ein ganz ambivalentes Verhältnis zu haben. Wer darf denn bitte überhaupt eine Biografie machen? Ja, darf das jeder? Und manchmal hat man den Eindruck, da gibt's sowas wie, nö, man muss erst auf der eigenen Lebensleistungsliste folgende Punkte und Niveaus erreicht haben, damit man das überhaupt darf. Ja, das sind so ganz komische Diskussionen. Und da arbeite ich auch gerne gegen an. Das fordere ich gerne heraus, weil ich glaube, das brauchen wir. Und wir haben eben in Deutschland keine Geschichte wie es in angelsächsischen Kulturen ist, der Oral History, ja, wo das einfach also auch geschätzt wird, und zwar von beiden Seiten, dass die Geschichten, die in dieser Familie entstehen, nicht verloren gehen. Und das beste Beispiel ist für mich, das kann ich kurz noch dazu sagen, unsere Patenfamilie, das sind Neuseeländer. Und ich habe mit Russell eine Audiografie gemacht, die wir jetzt auch noch fortschreiben, und der wird jetzt dieses Jahr 70. Und in Neuseeland ist das völlig klar, dass er mir alle Geschichten, ja, wesentlichen Lebensgeschichten und Personen benennen kann, bis zurück zu 1824, wo nämlich sein Großgroßvater als erster in der Familie nach Neuseeland kam. Und diese Geschichte kennen alle in der Familie. Und die wird auch bewahrt und weitergetragen. Ja, und das, so eine Geschichte haben wir in Deutschland in der Regel nicht. Und das geht uns verloren.
Ja, genau. Und ich finde spannend, dass du ja quasi auch mit deinem Angebot was dafür tun willst, weil ich erlebe das genauso. Ich erlebe ganz oft, weil ich bin ja auch in einem mit meiner beruflichen Biografie damit verbunden, dass ich oft zuhören muss. Und wenn eben der Raum des Zuhörens entstehen kann, dadurch, dass man quasi den öffnet, und das scheint mir ja bei dem, was du vorhin gesagt hast, auch so zu sein, dass du versuchst, diesen Raum zu öffnen, dass Menschen quasi eingeladen werden, etwas von sich zu erzählen. Und das geht aus meiner Sicht eben ganz stark über die Bereitschaft, wirklich zuzuhören. Und ja ganz offen dafür zu sein, sich auf die Stimme einzulassen, die Tonotation wahrzunehmen, die Brüchigkeit, wie du vorhin gesagt hast. Und durch diese Raumgebung quasi, dadurch werden ja gleichsam die Menschen eingeladen zu erzählen. Und die kommen aus meiner Erfahrung dann wirklich auch in so einen Erzählfluss, also wo wirklich was entsteht, wo das sich einen Weg bahnt, quasi das tiefste Innere in die Stimme zu bringen, in Worte zu fassen. Und das erlebe ich immer als unheimlich großartig. Und so habe ich einen 83-jährigen Freund, der erzählt mir ganz viel aus seinem Leben. Und der erzählt es mit einer Begeisterung, also und mit einer Lebendigkeit. Und es ist genau so, wie du sagst. Der kommt dann, die Stimme wird wirklich, die klingt anders, wenn diese Begeisterung da ist, wenn seine Augen leuchten, weil ich sehe ihn ja dann auch, wenn wir da zusammensitzen. Und genau, das ist genau, also ich kann das unheimlich nachempfinden, wie du das beschreibst. Und in meinem Erleben ist es eben auch ganz oft so, wenn es eben gelingt, diese Verbindung, diese Resonanz zu schaffen, dass da wirklich so eine Art Gleichklang passiert und eine Verbindung entsteht. Und dabei spielt natürlich das Zuhören eine extrem große Rolle, glaube ich.
Ja, es muss halt authentisch sein, damit die Erzählung authentisch wird. Mhm. Also wenn ich das als Job begreife, wenn ich da hinsetze und denke so, ja, erzähl mal, aber so innerlich bin ich nicht dabei. Dann denke so, interessiert mich nicht, Lebensgeschichte fände ich nicht spannend, irgendwas in der Art, ja, dann passiert da auch nichts. Dann passiert auch diese Verbindung nicht. Mhm. Und das ist sicherlich das, was es braucht. Also wenn ich sagen würde, welche Kernkompetenz macht einen Audiografen aus, dann ist es dieses authentische Zuhören wollen, ja, und sich einlassen und auch Teile von sich da reingeben. Das ist das, was ich vorhin schon sagte. Das ist ein ko-kreativer Prozess. Das ist nicht nur so, einer stellt die Fragen oder hört zu und der andere erzählt. Aber die Art des Zuhörens passiert mit allen Sinnen. Mhm. Ja, es gibt so ein wunderschönes chinesisches Schriftzeichen für Zuhören. Und das heißt Ting. Mhm. Und dieses Ting setzt sich aus 6 verschiedenen Teilen zusammen. Also ein Strich, ein Symbol dieses Schriftzeichens ist das Ohr. Mhm. So. Aber zum Beispiel ein anderes Symbol ist das Herz. Mhm. Ja? Also wir müssen mit dem Herzen zuhören. Oder in dem Zeichen steckt das Symbol für die Zahl 100 und das Symbol für das Auge. Also mit 100 Augen zuhören. Das heißt, den Menschen auch wirklich angucken dabei. Ja, wahrzunehmen, was passiert im Gesicht. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, ein Symbol steckt da auch mit drin in diesem Ting-Zeichen. Und das ist das Symbol für den König. Mhm. Und das drückt Wertschätzung aus. Mhm. Also es geht, glaube ich, um eine aufrichtige Wertschätzung für die Person, die erzählt. Also nicht nur die eigene Neugier, sondern auch eine Wertschätzung. Und damit ist für mich jeder und auch jede Lebensgeschichte, ob sie jetzt von vorne bis hinten erzählt wird oder nur bestimmte Aspekte beleuchtet, ist es wert, A, erzählt zu werden, aufgrund all dessen, was da auch an Wertschätzung in diesem Moment schon passiert. Mhm. Und das andere ist ja das, was die Audiografie dann damit möglich macht. Es bleibt ja nicht bei den beiden Personen im Raum, sondern es gibt die Möglichkeit für Teilhabe. Man kann das aufnehmen und damit können andere mit im Raum dabei sein, ja, quasi zeitversetzt, wenn man so will, aber sie spüren das. Und das ist natürlich in der Familie besonders wichtig. Das ist sicherlich was, was du auch erlebst, wenn du deinen Vater dann die Stimme hörst. So. Aber genau. Bei deiner Mutter wäre es genauso, behaupte ich. Auch wenn sie von sich bestimmt nie erzählen würde, dass sie jetzt die begnadetste Märchenerzählerin ist vielleicht oder so. Ne? Wo Menschen dann ja einfach auch zu bescheiden sind. Aber darum geht's gar nicht. Und neben dem Thema der Teilhabe gibt es dann auch noch den Aspekt des Bewahrens. Ja, weil es nicht nur so ist, dass du deinem Vater zuhören kannst. Ja? Mhm. Das werden deine Kinder und deren Kinder noch können. Mhm. Ja? Die überhaupt keine Chance mehr hatten, ihn noch zu erleben. Mhm. Und bei dem das vielleicht nur ein Name oder ein Foto irgendwo im Familienalbum ist. Und das ist was völlig anderes, wenn dieses Bild plötzlich lebendig wird weil der Mensch erzählt. Und dann kommen wir sicherlich auch noch zu der Frage, wo führen dann solche Gespräche möglicherweise hin oder was kommt dann auch aus diesem Prozess? Und eine Sache, die ich persönlich total spannend finde, ist tatsächlich eine, die dann auf die Zukunft gerichtet ist, weil ich mir zum Beispiel vorstelle, ich habe manche Gespräche, die auch aufgenommen sind, wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle, was mich bewegt, jetzt in der Gegenwart, dann rede ich aus einer Perspektive eines Menschen mit einem bestimmten Werdegang, aber auch in einer bestimmten Lebensphase. Also, ne, ich bin noch vor dem Ruhestand. So, das heißt, so um die 50. Mit was für Fragen beschäftigt man sich? Ja? Was treibt mich um? Was macht mir Angst oder was macht mir Freude? Wenn ich das meinen Kindern erzähle, die jetzt heute 10 und 13 sind, wenn sie sich das überhaupt anhören würden, ja, aber wenn sie das täten, dann würden sie manche Dinge nicht nachvollziehen können, weil sie natürlich in dieser Phase noch nicht sind. Das heißt, vielleicht würde ich versuchen, ihnen das zu übersetzen, aber im Grunde in der Audiografie kann ich da so drüber erzählen, als ob ich mir vorstellen könnte, die werden ja hoffentlich auch irgendwann mal in der Mitte ihres Lebens so zwischen 40 und 50 stehen. Vielleicht haben sie auch mal Kinder. Ja? Also was mich jetzt bewegt, werden sie dann noch ganz anders hören. Und das gibt auch eine Möglichkeit, dass die Frage, wie wir Menschen wahrnehmen, wie wir unsere Eltern wahrnehmen, für was wir Verständnis haben und für was nicht, plötzlich noch eine Ebene beinhaltet, nämlich es darf sich noch verändern in der Zukunft. Und zwar auf Basis einer authentischen Erzählung und nicht auf Basis einer Nacherzählung. Es ist nicht so, dass ich mit 80 denen erzähle, wie ich dann mit 80 noch glaube, wie ich mit 50 war. Das wird sich verändert haben. Ne? Unsere Erinnerung verändert sich. Und solche Originalzeugnisse bilden auch immer diesen Moment ab. Und das ist so ein Feld, was zum Beispiel noch überhaupt nicht erforscht ist oder wo wir überhaupt keine Erfahrung haben, weil wir sind die erste Generation, die diese Möglichkeiten hat.
Stimmt, ja. Genau, du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Lass uns doch ruhig mal da hingucken, was passiert beim Erzählen nach deiner Erfahrung. Also was wird dadurch ausgelöst, wenn die Menschen über sich und ihr Leben erzählen? Was hast du da für Erfahrung? Oder beziehungsweise was berichten vielleicht auch die Menschen selber, was bei ihnen durchs Erzählen an Entwicklung entsteht, an, weiß ich nicht, anderer Blick auf das Leben, Punkte, die vielleicht plötzlich wichtig werden, weil man entdeckt, ja, da war doch eigentlich was, wo meine Sehnsucht hingelaufen ist, aber ich habe das nie so richtig wahrgenommen und jetzt, während ich so erzähle, wird mir das bewusst.
Genau. Also das, was eigentlich immer passiert, ist, dass es erstmal eine positive Rückmeldung gibt. Also, dass viele von den Gedanken, die vorher so da waren, die man eben mit Biografie oder so verbindet und die man drauf projiziert und die einen vielleicht auch manchmal davon abhalten, irgend sowas schon gemacht zu haben oder zu machen, dass die sich gar nicht bewahrheiten, sondern dass es eigentlich erstmal schön ist. Also es macht Spaß zu erzählen. Und wir erzählen auch gerne, wenn wir spüren, dass jemand vor uns sitzt, der das wirklich wissen möchte, ja, der wirklich zuhört. Also wenn das passiert, dann sind wir eigentlich ganz nah bei uns und dann schafft das auch ganz viel Raum für Wertschätzung und zwar auch für die eigene Wertschätzung. Also ich kann mir auch Anerkennung und Wertschätzung geben für das, was ich erlebt habe. Und dann gibt's eine ganze Menge Aha-Momente. Und einer kann eben sein, dass man denkt so, ach, ich habe eigentlich gedacht, mein Leben ist jetzt gar nicht so spannend, aber jetzt haben wir hier und darüber und da nochmal hingeguckt und jetzt so gucke ich selber drauf und denke, oh, das ist doch ganz schön viel, was ich so erlebt habe. Ja, und vielleicht auch Dinge, die ich beeinflusst habe oder wo es einen Unterschied gemacht hat, ob ich da war oder nicht da war. So, also das kann ganz viel an Rückmeldung eben auch an Selbstwertschätzung geben. Dann gibt es diese Aha-Momente, die du gerade schon angedeutet hast. Die finde ich ja, ich finde das ja herrlich, wenn ich das Gefühl habe, der Mensch erzählt sich selber was Neues. Also nicht nur, ich entdecke irgendwas wieder, an das ich ganz lange nicht mehr gedacht habe, das passiert, ja, passiert eigentlich regelmäßig, sondern dann kommen so plötzlich Erkenntnisse. Also beim Erzählen, manchmal auch beim Zuhören dann hinterher, man das selber hört, dann werden so Muster klar, die einem bis dahin gar nicht so klar waren. Ja, Also, dass man denkt so, ja stimmt, die Dinge haben, ich habe eigentlich mal gedacht, da sind zwei Sachen, die hatten gar nichts miteinander zu tun. Mhm. Und jetzt beim Erzählen merke ich plötzlich, doch, da gibt's eine Verbindung, warum ich dann irgendwann nochmal was anderes gemacht habe. Das hat plötzlich eine Verbindung, die ich vorher nicht so wahrgenommen habe. Und so gibt es ganz viele Dinge auf ganz vielen Reflexionsebenen, sage ich mal, die so passieren. Und das fängt im Grunde ganz, ganz vorne an, weil wie beginnt so ein audiografisches Gespräch? Wie geht so ein Prozess überhaupt los? Wo fängt man denn an? Ja. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, da gibt's jetzt keinen Fragenkatalog und da bereitet man sich dann drauf vor, so. Sondern das erste Gespräch, was ich immer mit den Menschen führe, das nenne ich sozusagen so Session Null. Ja, das wird schon aufgenommen, aber ich sage immer, das ist so ein Vorgespräch. Mhm. Also wir nehmen das nur auf, damit man sich schon mal dran gewöhnt und so weiter. Also ich nehme diesen Aspekt, drücke den ganz bewusst ganz weit zur Seite. Ja, damit diese, oh, ich möchte jetzt gerne aber auch was Gehaltvolles sagen, was Wertvolles sagen, so, damit erstmal diese Ansprüche da wegkommen, damit es leichter wird, damit's Spaß macht, damit ich in den Flow komme, so. Und dann ist diese Session Null immer um die Frage des Motivs und die Frage der Menschen, an die ich dabei denke, fokussiert. Das heißt, die Frage, warum möchtest du erzählen? Und für wen? Mhm. Damit kann man, auch wenn man es jetzt vielleicht der ein oder andere von den Zuhörern denkt, ja, das ist ja ganz klar, ich würde dann vielleicht das ne, machen darum und für die. So einfach erklärt sich das nicht. Und wenn man da ein bisschen drumherum kreist, dann kommen schon ganz, ganz viele unglaublich spannende Dinge und wir sind mitten im Prozess. Ja, und das ist vor allen Dingen dann ziemlich spannend, wenn es darum geht, dass jemand nicht selber den Entschluss gefasst hat, ich möchte aus meinem Leben erzählen, sondern, wie gesagt, es war ein Geschenk, ja, vielleicht zum runden Geburtstag aus der Familie. Und die Motivation, ich möchte erzählen, weil meine Kinder mir das geschenkt haben, die reicht nicht. Mhm. Ja, also dann machen wir uns auf die Suche nach einer Eigenmotivation und die braucht es zwingend, ja, damit wir auch über das Selbst dann reden. Mhm.
Mhm. Ja, spannend, weil dann öffnet sich sozusagen auch in dieser Session Null quasi das Feld, gell, oder der Raum, der öffnet sich, so verstehe ich das. Mhm. Und ohne dass ein Druck da ist, sondern dass es, ja, also so, dass jemand auch in eine gewisse Leichtigkeit, so stelle ich mir das vor, im Erzählen kommt.
Ja, darum geht's, ja. Also du hast nach Rückmeldung gefragt, aber auch nach der Frage, wie ist das denn so? Wie gesagt, wir haben in Deutschland immer so, wir erschlagen das sofort mit Anspruch, ja, sowohl an den Gehalt des Inhalts, auch an den Wert vielleicht von Persönlichkeit und Leben im Vergleich zu anderen, bla bla. So. Es ist vor allen Dingen ein Prozess, der auch Spaß macht, der Freude macht. Ja. Und der auch wichtig ist und wertvoll ist. Und zwar bei jedem. Ja. Mhm. Und dann ist es auch erstmal egal, auch wenn wir dann schwierige Stunden des Lebens dann beleuchten. Ich meine, ich mache auch Audiografiearbeit mit Menschen, die wissen zu diesem Zeitpunkt, dass sie sterben werden. Und zwar nicht irgendwann, sondern in nächster Zeit. Also es geht um eine klare Motivation, einen Nachlass zum Beispiel für die eigenen Kinder aufzunehmen. Und selbst diese Sessions brauchen eine Leichtigkeit. Ja, und die machen auch Freude. Das ist nicht alles todtraurig und ganz düster und oh Gott, und dann wird nur geweint. Nein, es kann auch passieren, dass das phasenweise dabei ist. Aber das Leben ist deutlich mehr, ja, als die Sammlung der schweren Stunden. So, und all diese Facetten sind wichtig und auch, dass sie nebeneinander Teil ein und derselben Audiografie werden. Weil sonst wählen wir einen bestimmten Ausschnitt und das ist dann vielleicht nicht das gesamte Potenzial, was man auch erzählen kann und was einem vielleicht auch gerecht wird. Und auch da ist es Teil des Prozesses. Das kann ja sein, dass in dem ersten, in dem zweiten Gespräch erstmal die Dinge erzählt werden, die für einen naheliegend sind. Also ich sag mal so die Geschichten, die man auch schon mal erzählt hat. Ja, dass es da losgeht. Mhm. Ja, bitte, dann geht's da los. Ja. Mhm. Aber dabei bleibt es dann meistens nicht. Und dann wird es Teil einer Entdeckungsreise auch für sich selbst. Und das ist mir ganz wichtig. Audiografie ist ein Prozess, der intensiv ist, aber der auch ein tolles Erlebnis ist. Und das ist auch wichtig.
Mhm. Genau, ich erlebe das ganz oft beim Spazierengehen mit Freundinnen oder Freunden, wenn man gar nicht weiß, wozu hat man sich jetzt eigentlich verabredet. Also wenn es kein festes Thema gibt sozusagen. Und man geht so nebeneinander her und fängt an zu erzählen. Und der andere fängt an, sich auf einen zu beziehen. Und dann gibt es dieses Wechselspiel. Und da entsteht oft in meinem Erleben eine unheimliche Tiefe im Kontakt und eine unheimliche Verbindung auch. Und dann entsteht vor allen Dingen, also bei mir aus meiner Perspektive als der dann Erzählende, kann ich das sagen, da entsteht so eine Art Selbstexploration, also so eine Art Selbstentdeckung. Also ich komme dann plötzlich im Erzählen, dadurch, dass dieser Raum da ist und dass es so frei ist und dass es kein bestimmtes Thema gibt, komme ich sozusagen in so einen assoziativen Flow und dann reiht sich sozusagen eine Erzählung so an die andere und das eben verbunden mit dieser Selbstentdeckung. Und dann denke ich, ah, so ist das. Und dann sagt vielleicht mein Gegenüber, ah, genau, so habe ich dich doch auch kennengelernt. Jetzt wird es rund. Jetzt verstehe ich dich auch wirklich, wie du es gemeint hast, also damals. Und genau, und so ähnlich stelle ich es mir auch bei der Audiografie vor. Ist das richtig?
Ja, also das ist immer was, auf das ich hinarbeite, und zwar sozusagen über das Gestalten des richtigen Raumes. Und ich mache auch Audiografien, audiografische Gespräche mit Menschen beim Spaziergehen.
Spannend.
Ne? Manchmal entsteht eine Audiografie, weil ich mich mit jemand in einen Zugabteil setze und wir fahren 6 Stunden durch vermeintlich einfach nur durch die Landschaft, wo auch jemand einfach mal eine halbe Stunde aus dem Fenster schauen darf. Ja, das ist jetzt nicht Tagesschau, Mikro an, Kamera an. Ja, Kamera brauchen wir sowieso nicht. Ja, das ist unwichtig. Sondern das braucht Raum und dann kommen die Dinge. Und für manche Themen, für manche Phasen vielleicht auch des Lebens oder Themen, über die wir dann reden, da ist das gut, nicht irgendwo an einem Tisch zu sitzen oder zu Hause zu erzählen, ja, sondern dabei in Bewegung zu sein. Dann entstehen andere Dinge. Und so kann ein und dieselbe Audiografie, als Lebensaudiografie zum Beispiel heißen, wir treffen uns 3 oder 4 Mal. Und dann könnte das Erstgespräch vielleicht eins sein, wo wir noch bei der Person zu Hause sitzen und uns da unterhalten. Aber wir bewegen uns vielleicht aus diesem Raum und dann finden Gespräch 2 und 3 vielleicht bei einem Waldspaziergang, ja, oder bei einem Besuch an einem Ort statt, der in der Kindheit für diese Person ein unglaublich wichtiger Ort war und der irgendwie prägende Dinge und Erzählungen nach sich gezogen hat. So, und vielleicht ist das 4. Gespräch sogar eins, was wir dann online machen über die Distanz, weil die Verbindung längst intensiv genug ist und weil wir dann vielleicht einfach Flexibilität brauchen, weniger logistischen Aufwand oder ähnliche Dinge. Und all das wird dann ja nicht einfach sozusagen hintereinander geschnitten und hat dann 4 Kapitel und fertig ist die Audiografie, sondern dann beginnt ja ein künstlerischer Prozess, dass ich mit all dem hingehe und auch eine Auswahl treffe und diese Dinge auch miteinander kombiniere oder wir Musik dazu verarbeiten, die zum Beispiel für diese Person einfach eine Bedeutung hat oder die sie gerne hört. Ja? Ich habe mit Leuten gearbeitet, die hören gern Jazz. Ja, und dann können die mir auch sagen, welche Form, und dann wählen wir gemeinsam Musik aus. Und dann ist es sogar noch eine Konstellation, bei der ich ganz andere Möglichkeiten habe, einen bestimmten Moment zum Beispiel zu verstärken durch die Auswahl eines bestimmten Musikstücks oder zu kontrastieren, ja, weil gerade in der Stimme vielleicht eine Schwere liegt bei einem bestimmten Thema und ich eben jetzt nicht noch drauf drücke, ja, sondern dann gibt's danach nach einer bestimmten Aussage vielleicht erstmal eine Minute Musik, damit man als beim Zuhören so einem Gedanken, der dann im Raum steht, auch mal ein bisschen Raum geben kann. Und diese Musik drückt dann aber nicht nur auf die Tränendrüse, sondern ist dann eher neutral oder vielleicht sogar aus einer anderen Stimmung kommt. All das ist das, was ich als Audiograf dann noch damit mache. Das heißt, der Prozess des Erzählens ist quasi so das erste Drittel, wenn man so will, des audiografischen Gesamtprozesses. Und dann ist der Hauptteil tatsächlich das Arbeiten, Auswählen, Kollagieren, Schneiden und auch gucken, was für eine Geschichte, was für ein Thema, was für eine Struktur steckt denn eigentlich in all diesem Erzählten. Und dann gibt es etwas, was natürlich hoch subjektiv und deswegen eher künstlerisch ist. Und da geht es nicht um die reine Wahrheit, sondern dann um einen Prozess, der dann ein Hörergebnis bringt. Ich habe am Anfang mal gesagt, wie so eine Art privates Hörbuch, so eine Lebensgeschichte zum Zuhören, wo es vielleicht auch sein kann, dass ich nur mal hin und wieder mir ein bestimmtes Kapitel anhöre. Muss ich auch nicht immer von vorne bis hinten hören, weil kann man sich ja auch vorstellen, in manchen Lebensbiografien kommt durchaus auch die ein oder andere Stunde Erzählung zusammen. Ne?
Genau. Was sagen die Menschen, wenn sie dann sozusagen ihre fertige Audiografie hören? Was kriegst du für Rückmeldungen?
Ist natürlich für mich ein magischer Moment, wo mein Herz auch immer schneller schlägt und ich natürlich auch einen Anspruch habe als Künstler, dieser Person gerecht zu werden und diesem Leben so. Und das ist das Erste, was ich natürlich hoffe, also dass die Rückmeldung eine positive ist und dass der Mensch sich in dem erkennt, ja, sich da drin sieht, was als Porträt abgebildet ist. So, und vielleicht auch einige neue Sachen dann dadurch entdeckt. Also häufig ist es aufgrund der Projekte. Also so eine Lebensaudiografie entsteht in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis vielleicht 12 Monaten. Ne? Je nachdem, wie viele Gespräche und welcher Kontext und auch wie die Möglichkeiten so sind. Und natürlich auch dann der Anschlussprozess, den ich dann ja häufig alleine gestalte, das alles fertig zu machen. Das braucht also auch einen gewissen Raum. Und dann ist es ganz häufig so, dass die Menschen natürlich selber auch nicht mehr ganz genau wissen, was habe ich denn eigentlich alles erzählt. Ja? Also die Rückmeldungen, die ich so kriege, sind wirklich positiv, sind auch überrascht. Und der Mensch, der vor mir steht, hat eine andere Erfahrung gemacht als zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben. Das heißt, was ganz häufig kommt, ist, dass es eigentlich eine gewisse Zufriedenheit gibt. Ja, also eine Zufriedenheit, indem man selber durch diesen Prozess ja auch durchgegangen ist, dass man sich getraut hat, dass man sich eingelassen hat und dass es jetzt etwas gibt, was im Grunde auch da bleibt. Ja? Und manchmal ist es so, dass die Menschen beim Hören dann sagen, ja, mir ist aufgefallen beim Hören, da habe ich noch was, das würde ich dem gerne hinzufügen. Also es kommt nicht selten vor, dass wir nach der fertigen Audiografie vielleicht nochmal ein zusätzliches Gespräch führen und ein Kapitel dem hinzufügen. Was ohne Probleme möglich ist, weil das Leben ist ja auch kein abgeschlossener Prozess. Also das kann passieren. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die war ganz schön. Da hatte ich jemanden, der auch sehr reflektiert über sein Leben, auch ein spannendes Unternehmerleben erzählt hat, Mitte 70. Auch ein Leben, was einen richtig massiven Bruch erlebt hat. Und im Grunde waren das eigentlich 2 Leben in einem, ja, so eine Biografie. Und dann kam er dann danach auf mich zu, hat sich auch bedankt, war alles gut. Und dann sagt er, aber mir ist aufgefallen, ich habe ganz wenig über meine zweite Frau, mit der er dann auch immer noch zusammen ist, gesprochen. Die kam da gar nicht vor. Und das kann gar nicht sein, weil sie so wichtig ist für mich. Ich weiß gar nicht, warum mir das nicht so aufgefallen ist, aber wir müssen unbedingt noch ein Zusatzkapitel machen. Und da gibt es noch Dinge, die ich gerne hinzufügen müsse. Also das war eine Rückmeldung, die er quasi bekommen hat von seiner Frau mit so einer interessanten Nachfrage nach dem Motto, ist ja interessant, ich komme hier offensichtlich gar nicht vor. Also solche Dinge können dann auch passieren. Also es ist
Ja, ich habe die gehört. Ich habe die gehört, die Biografie. fand ich auch total spannend, dass das so passiert. Und daran wird aber wieder deutlich, gell, dass es eben auch was mit der Gegenwart zu tun hat und dass es dann eben dieses Bedürfnis geben kann. Ich möchte gern da noch was hinzufügen, weil ja, ich kann das ja nie in dem, wie soll ich sagen, nie ein Leben in seiner Komplexität abbilden mit den ganzen Querverbindungen, die es gibt, mit den ganzen Emotionen. Und von daher kann ich mir das total gut vorstellen, dass beim Zuhören meiner eigenen Audiografie richtig was ausgelöst wird und dass es dann dazu kommt. Und ich finde, also, dass man noch ein weiteres Kapitel zufügen möchte. Und ich finde toll, dass das möglich ist, sozusagen, gell? Weil das ist ja ein bisschen wie nochmal, mir war im Erzählen ein Aspekt, der aber für mein Leben eine hohe Bedeutung hat, gar nicht so bewusst. An den habe ich mich gar nicht so erinnert, weil der Fokus auf was anderem lag. Und das kann ich dann nachholen. Das finde ich gut. Mhm.
Ja, und vielleicht noch als Ergänzung, was auch an den Rückmeldungen aus meiner Sicht immer total interessant ist, ist, wem gibt der Mensch, der erzählt hat, die Audiografie zum Hören? Mhm. Und was bekommt der Mensch an Rückmeldungen. Mhm. Und da liegen auch Dinge, die man am Anfang immer gar nicht vermutet für sich. Nämlich, es gibt ganz häufig die Rückmeldung, dass zum Beispiel die eigenen Kinder den Eltern zurückmelden, ich habe da Dinge gehört von dir, die wusste ich noch gar nicht.
Mhm, genau.
Ja? Oder die waren mir nicht so klar. Und das ist ja wieder ein Impuls zu Lebzeiten, darüber in den Dialog zu gehen. Mhm. Auch jetzt nicht aus dem familientherapeutischen Ansatz, sondern einfach zu sagen, du, lass uns das mal zum Anlass nehmen und ich spiegel dir mal zurück, was mir da aufgefallen ist. Und wir sehen einfach mal zu, dass wir uns jetzt vielleicht mal häufiger wieder treffen und einfach nur spazieren gehen und unterhalten. Mhm. Ja. So. Und wir haben jetzt sehr viel über Lebensaudiografie gesprochen, die ja in der Natur beinhaltet, dass wir eigentlich eine Person im Fokus haben. Mhm. Audiografie kann auch die Perspektive von Anfang an beinhalten, dass wir zum Beispiel über eine Beziehung reden. Mhm. Also ein Paar oder Bruder-Schwester beispielsweise. Mhm. Also es im Dialog schon um zwei Menschen und deren Beziehung geht. Also zum Beispiel ein Paar, das jetzt, sagen wir mal, 30 Jahre oder goldene Hochzeit, 50 Jahre zusammen ist. Und dann kommt die Lebenserzählung dieser Beziehung, wo das alles mal losging, ja, unter welchen Umständen man sich kennengelernt, verliebt hat, vielleicht auch welche Phasen man gemeinsam dann durchlebt hat des Lebens und auch was man vielleicht noch gemeinsam erleben möchte. Ja. Mhm. Das kommt dann aus zwei Ecken. Und das können Gespräche sein, die ganz bewusst zu dritt geführt werden. Es kann aber auch sein, dass ich sage, ich rede mal mit dem einen und dann rede ich mal mit der anderen. So, das heißt auch für beide, was drinsteckt, wo es auch wieder die Chance gibt, etwas zu entdecken, wo man sagt, ach, das wusste ich noch gar nicht von dir. Mhm. Ja, nach 50 Jahren Ehe. Soll man nicht glauben, ist aber so. Ja, oder wir von vornherein ein Mehrgenerationenporträt erstellen. Mhm. Das heißt, da reden Enkel, Tochter und Großvater zusammen. Und dann kriegt diese Ebene von Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft nochmal eine ganz andere Dynamik. Und das ist wunderbar. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern von einem Großvater, der dann seinen 90. Geburtstag hatte. Und ich habe unter anderem mit seinem Enkel, mit dem Leo, auch Aufnahmen gemacht. Und der Enkel erzählt, wie er das wahrnimmt, wenn er zum Übernachten manchmal am Wochenende bei den Großeltern übernachtet.
Cool.
Und der Großvater hat das auch erzählt. Und das, was beim Großvater vielleicht, das war ein Naturwissenschaftler, ja, Doktor der Chemie, vielleicht ein bisschen vermeintlich nüchterner darüber kam, das kam in der Kontrastierung und in der Zusammenführung mit dem Enkel, der davon erzählt hat, das bekam eine solche Herzlichkeit und dann wird das Bild ein bisschen vollständiger, als wenn es nur aus einer Perspektive kommt. Also auch das alles ist Potenzial der Audiografie und auch das sind alles dann zum Beispiel Familienaudiografien, finde ich hochspannend. Und die müssen und sollten fortgeschrieben werden.
Mhm. Ja, ist total spannend. Da geht mein Herz auch gerade auf, weil ich ja wirklich hauptberuflich mit Pflegefamilien arbeite. Und ich kann mir das wahrlich vorstellen, was du da gerade jetzt in den letzten paar Minuten beschrieben hast, dass das quasi auf so eine ganz natürliche Art eine wahnsinnige Wirkung entfaltet, ohne dass es einen therapeutischen Anspruch hat. Also da passiert sozusagen was durch den Prozess und dadurch, dass es diese unterschiedlichen Perspektiven gibt. Und ich glaube, das ist total wertvoll.
Ja, also es ist das, was mich im Innersten antreibt und motiviert und auch mit Freude erfüllt, diese Dinge zu tun. Ich lerne natürlich auch unfassbar viel, kann man sich ja vorstellen, für mein Leben, weil in vielen Lebensbiografien werden dann Seiten sozusagen angerissen, da klingt was, was in mir resoniert. Ja? Mhm. Und ich habe die Chance, zum Beispiel von der Lebenserfahrung von Menschen zu profitieren, die 20, 30, 40 Jahre älter sind als ich. Mhm. Ja, wie wunderbar.
Ja. Mhm. Wie kommt man jetzt zu dir, Ingo? Ich glaube, wir haben das gut hingekriegt, also die Menschen dafür zu begeistern. Und ich bin ja auch davon total begeistert. Und ich möchte das jetzt auch lernen bei dir, wie das geht. Sag mal, wie kommen die Leute zu dir?
Ja, der einfachste Weg ist, glaube ich, tatsächlich über die Website, die es gibt dafür. Die findet man unter ingostoll-audiografie.de. Mhm, ingostoll-audiografie.de. Dort findet man diese verschiedenen Facetten von Audiografie. Man findet Hörbeispiele, wo man auch mal dieses innere Bild, also bekommen kann, ja, wie klingt denn sowas? Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Wie gesagt, es ist eine neue kleine Insel. Insofern kann man da Neuland betreten und mal reinhören. Und darüber kriege ich in der Regel auch meine Anfragen von Menschen, die mich jetzt nicht kennen oder schon direkten sozusagen Bekannten von mir haben. Ja, wo ansonsten reden. Ja, also auf der Website steht meine Handynummer. Und das aus gutem Grund, ja, weil so ein Projekt gibt es nicht von der Stange und das darf es auch nicht geben und es sind alles individuelle Kunstwerke, ja, die da entstehen und deswegen muss man in den Dialog gehen und da beginnt es eigentlich. Da kann man mal schauen und stöbern. Es gibt auch einen Podcast, den ich habe, der heißt Lebensgeschichten und Audiografie. Wo, wenn das gewünscht wird, ganz viele dieser Geschichten dann auch zu hören sind. Wo du auch schon ein paar gefunden hast, da findet man aber eben auch Audiografien, die mal über Unternehmen entstehen oder über einen Verein und dessen Kultur und Mitglieder. Alles Dinge, die ich eben mache. Und das würde mich total freuen, wenn der ein oder andere jetzt Lust bekommen hat, vielleicht da einfach mal reinzuhören und vorbeizuschauen.
Ja, ich glaube, das ist auch diese Phase, also diese dritte Lebensphase, das ist ja der Ausgangspunkt von meinem Podcast, dass die wirklich auch dadurch, dass eben ein bestimmter Druck durch die Arbeit oder auch bestimmte Verpflichtungen, die durch die Arbeit da sind, nicht mehr da sind und dadurch kann ein Raum entstehen, im Grunde, ja, wirklich sich der eigenen Biografie nochmal zu öffnen, eben genau auf diese Art. Also mir ist das sehr, sehr einleuchtend. Und ich glaube, dieses Wort benutzt du ja manchmal auch, diese Verewigung oder dieses Vermächtnis, das, was bleibt. Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Aspekt. Und Ingo, ich darf dir sagen, also wir haben uns ja auch nicht gesehen jetzt, als wir gesprochen haben. Ich darf dir sagen, wie deine Stimme für mich geleuchtet hat. Also wie ich spüren kann, wie identifiziert du damit bist, wie freudig, offen, wie abenteuerlustig. Das kommt in deiner Stimme zum Ausdruck. Nur wenn du erzählst vom Thema Audiografie und ich merke, wie sehr du davon ja selbst durchdrungen bist, inspiriert bist sozusagen. Und das ist schön, das macht Freude. Und ich glaube, Menschen sind in guten Händen bei dir, allein schon wegen der Begeisterung. Dann kommt natürlich noch dieser fachliche Bereich dazu, die Erfahrung dazu. Aber allein wegen der Begeisterung, glaube ich, ja, gelingt es, Räume zu schaffen und Menschen einzuladen, ihre eigene Audiografie mit dir zu erstellen. Toll.
Vielen, vielen Dank.
Ein sehr schönes Gespräch, Ingo. Ich sage herzlichen Dank, dass du im Podcast warst. Und genau, und ich bin gespannt, wie unser Kontakt weiter bleibt, weil mich hat das Thema auch irgendwie gepackt. Toll, herzlichen Dank.
Ja, also ich danke auch allen, die auch bis hierhin zugehört haben, weil das ist das, was mich bewegt, wo ich aber glaube, dass wir wirklich und nicht nur in der Arbeit mit mir, sondern auch mit anderen, die diesen Weg gehen. Ich sage immer, meine Vision ist eigentlich, dass es in jeder Stadt einen Audiografen, eine Audiografin geben muss, damit man da auch kurze Wege hat. Daran arbeite ich eben auch. Und zwar nicht im unternehmerischen Sinne, dass mich das dann zu einem globalen Unternehmer macht, sondern es geht eher um eine Mission, glaube ich, weil ich da etwas drin sehe oder höre, ganz wie man will, was ich unglaublich wertvoll finde. Und das sind auch die Rückmeldungen. Und deswegen mache ich das. Und dafür braucht es aber auch Menschen, die sich mal einlassen, die zuhören. Und insofern vielen, vielen Dank. Das ist unfassbar wertvolle Zeit. Und dir danke ich auf jeden Fall auch für eine ganz tolle Gesprächsführung.
Ja, bis dahin, Ingo. Mach's gut. Ciao.
Ciao.